SWR Kultur. Lesenswert Kritik. Der Autor und Kritiker Dietmar Dart hat auf der Leipziger Buchmesse den diesjährigen Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik bekommen. Die Laudatio hielt die Literaturwissenschaftlerin Franziska Bomski. Darin schob sie die Romanticy-Schwarten, die augenblicklich so gut gehen, rhetorisch in die Ecke und lobte Dart dann so.
Diesen auf Kommerz, schnellen Konsum und Eskapismus angelegten Massenerzeugnissen stellt Dietmar Dart eine internationale Science-Fiction-Gemeinschaft gegenüber, die sich gegen die, Zitat, blödsinnigen Entwürfe illiterater Big-Tech-Hasardeure richtet. Dazu zählt er Alchimira, in seiner Schilderung eine der interessantesten Stimmen deutschsprachiger Science-Fiction heute. Zudem Alexandra Margaret de la Monica in Kanada, Olga Raven in Dänemark, Alain Damasio in Frankreich, Weifeng Chen in China und man möchte diese illustre Reihe ergänzen, Dietmar Dart aus Deutschland. Denn wie für alle diese AutorInnen zählt auch für Dietmar Dart die Frage nach einem adäquaten Verständnis der Gegenwart als technischer Welt zu den aktuellsten und zentralen Problemen, denen sich die Literatur zuwenden kann.
Gegenwart, Technik, Literatur, darüber sprechen wir gleich genauer, denn der hier gelobte Dietmar Dart ist jetzt bei mir im Ü-Wagen. Ich freue mich sehr. Willkommen, Dietmar Dart. Glückwunsch zum Preis.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Herr Dart, Franziska Bomski hob hier ihre Liebe zur Science-Fiction hervor, die Sie selbst sehr gerne und sehr oft rezensieren. 2019 publizierten Sie noch dazu ein fast tausendseitiges Buch über Science-Fiction mit dem Titel Nie-Geschichte. Was zieht Sie zu diesen Zukunftserzählungen?
Science-Fiction handelt, glaube ich, gar nicht unbedingt von der Zukunft, sondern handelt davon, welche Rolle Wissen, auch sehr abstraktes Wissen, Mathe, Computerprogrammieren und so weiter, in unserem Alltag spielt. Und diese Rolle wird ja immer größer und wird auch immer schwergewichtiger und wird auch immer mehr von einer Gestalt, dass man sagen muss, wenn das Wissen bei Monopolen konzentriert ist, bei wenigen Leuten, die das besitzen, dann ist das so, als ob wir noch eine zweite Natur verpasst kriegen. Also wir müssen in diesen Datenwelten manövrieren, ohne sie wirklich verstehen zu können, ohne wirklich Zugriff zu haben. So wie wir früher sozusagen schutzlos in der Natur waren vor Raubtieren und vor... Insofern könnte man sagen, Science Fiction ist einfach eine Literatur, die sich mit dieser Welt beschäftigt, die eben eine doppelte Welt geworden ist und das Gesicht sozusagen in beide Richtungen kehren kann und nicht nur sagen kann, es ist schlimm, krank zu werden, es ist schlimm, in eine Naturkatastrophe zu geraten, sondern es ist eben auch schlimm, sich nicht mehr auszukennen oder schlimm, in einer Stadt zu leben, von der man gar nicht mehr weiß, ist das noch meine Stadt oder wer bestimmt eigentlich darüber, wo ich rein darf, nicht rein darf, Gesichtserkennungsalgorithmen und so weiter. Wir müssen immer mehr lesen und Science Fiction ist sozusagen eine Literatur über eine Welt, in der wir ganz viel lesen müssen, Daten lesen müssen, Zeichen lesen müssen.
Sie lesen ein Buch und dann rezensieren Sie es. Das ist Ihr Job bei der FAZ als Redakteur. Was ist das eigentlich genau, eine Rezension? Also was macht man, wenn man ein Buch rezensiert?
Ja, ist lustig, weil ich eigentlich Filmredakteur bin bei der FAZ und nur die Bücher besprechen darf, die Kollegen mich besprechen lassen aus der Literatur.
Die sind übrig lassen.
Das sind Bücher, die ich mir oft aussuche oder die Kolleginnen und Kollegen wissen inzwischen natürlich, was ich lese und sagen, möchtest du das machen und so. Aber in der Tat ist es insofern ähnlich, als man, wenn man einen Film guckt, ja nicht wirklich mitschreiben kann und dann sozusagen anders guckt, glaube ich, als jemand, der ihn einfach nur guckt und genauso anders liest als eine Person, die einfach nur liest, so liest man halt hin auf, was könnte mir das sagen? Und zwar nicht die Moral von der Geschichte, sondern zum Beispiel auch, ein Buch kann mich auch lehren, dass ich viel weniger verstehe, als ich glaube. Also ein Buch ist nicht nur dazu da, wenn es ein literarisches Buch ist, zu sagen, jetzt verstehe ich alles, sondern, ach, ich wusste gar nicht, dass ich diesen Teil der Welt nicht verstehe, aber dieses Buch hat mir gezeigt, wie kompliziert er ist und welche Gefühle da eine Rolle spielen. Und was ich also versuche, ist, relativ früh im Text lesen, rauszufinden, was lerne ich hier? Was lerne ich hier emotional? Was lerne ich hier im Kopf? Und dann streiche ich mir Sachen an und dann gehe ich spazieren, wenn ich die Zeit habe und dann merke ich, welche angestrichenen Sachen habe ich mir gemerkt und die sind dann wichtig. Und dann schreibe ich das, indem ich diese Stellen benutze und diese Geschichte sozusagen erzähle, nicht von was das Buch erzählt, sondern was das Buch bei mir sozusagen geweckt hat, was ich da gelernt habe. Und dann überprüfe ich es nochmal, indem ich in dem Buch gucke und dann finde ich die Stellen natürlich, weil ich sie angestrichen habe. Das ist der Trick. Selbst versteckte Ostereier finden.
Ja. Und wo gehen Sie denn spazieren? Sie leben in Frankfurt und in Freiburg. Sie stammen aus Schopfheim bei Lörrach. Genau, ja. Aber haben immer noch zwei Wohnungen, Frankfurt-Freiburg. Wo gehen Sie denn spazieren, wenn Sie über Bücher nachdenken?
Das sage ich nicht, weil sonst laufen da andere, weil man hat offenbar manchmal ganz gute Ideen da. Aber es muss immer so eine Mischung sein und das kommt tatsächlich von der Kindheit und Jugend im Wiesental her, wo so ein bisschen Landschaft ist und wo so ein bisschen Gesellschaft ist. Also das heißt, ich möchte, dass da Leute wohnen. Ich möchte auch, dass da gearbeitet wird. Ich möchte auch, dass da vielleicht sogar irgendwie gekauft und verkauft wird. Also so ein kleiner Kiosk muss schon in der Nähe sein. Und dann aber eben auch Enten oder eine Weide oder irgendwas oder ein Seechen oder ein Fluss oder sowas, die Dreisam, was weiß ich. Mhm. Und das wälzt das dann alles so ein bisschen in einem um, was man gelesen hat. Und es gibt ja diesen Spruch bei Leuten, die zu lange online sind, geh mal raus, fass Gras an. Das ist, glaube ich, eine Geschichte. Schon im Mittelalter hieß es, zu viel Buchgelehrsamkeit ist gefährlich. Also Gras anfassen ist immer wichtig, auch um das Buch zu verdauen oder um da irgendwie eine Beziehung zuzukriegen.
Zu viel Buchgelehrsamkeit ist gefährlich, vielleicht ist aber auch zu viel KI-Gebrauch gefährlich. Darüber schreiben Sie ja auch. In Ihrer Dankesrede sagten Sie, dass Leute, die nicht einmal richtig lesen können, seit einiger Zeit mithilfe von KI Texte herstellen können. Sie sagten wörtlich, das wird uns noch viel Ärger machen. In Ihrem letzten Roman Skirmionen, ist das richtig so
ja,
gesagt?
Ist richtig.
Ja, prima. In Ihrem letzten Roman Skirmionen entwerfen Sie eine Welt, die über KI hinausgeht. Tatsächlich, finde ich, macht KI uns gedanklich faul. Das wird sich wirklich rächen, weil man KI nur souverän bedienen kann, wenn man selbst etwas schlauer ist als sie. Also wozu man dauerhaft intellektuell arbeiten muss, um nicht zu sagen ackern, wovon uns KI-Gebrauch aber ja gerade beurlaubt. Wie können wir diese intellektuelle Ruhigstellung durch KI überwinden? Wie kommen wir da wieder raus?
Ich glaube, das erste Problem ist, dass wir überhaupt KI sagen. Weil Intelligenz ist ja eigentlich nicht einfach nur ein Werkzeug, so wird es uns ja verkauft. Also der Sam Altman von OpenAI oder der Zuckerberg oder solche Leute, die sagen ja, du willst bestimmte Dinge machen, dafür brauchst du Intelligenz. Jetzt hast du dieses Tool, das erlaubt dir, diese Dinge zu machen. Aber wirkliche Intelligenz, also etwas, was sozusagen mir gegenübertritt und wo ich mit kommunizieren muss, um dann rauszufinden, was ist da los und es nicht einfach auf den ersten Blick sehe und beispielsweise ein Gespräch führen muss, ist ja etwas, was die Zwecke nicht einfach erfüllt, sondern auch verändert. Also wenn wir beide zum Beispiel sagen, was machen wir nach dem Gespräch, gehen wir was trinken oder so, dann ist es nicht so, dass unsere Sprache nur dazu da ist, dass dann ein Ziel erreicht wird, sondern auch, dass ein Ziel gefunden wird. Ich möchte aber nicht in eine Pizzeria und so weiter. Und diese Maschinen, diese Software, diese Dinge erlauben uns, Intelligenz umzudefinieren in, das ist ein Hammer oder das ist eine Säge oder das ist ein Werkzeug. Und das Problem ist, es gibt diesen schönen Satz, ich glaube, er ist sogar von Nietzsche, wenn jemand nur einen Hammer hat, dann denkt er oder sie natürlich, dass jedes Problem ein Nagel ist. Und das stimmt nicht, weil manche Sachen sind auch gar keine Probleme, sondern manche Sachen sind Gelegenheiten, sich kennenzulernen und irgendwas. Das ist der erste Fehler. Der zweite ist, dass wir so tun, als wäre das eine Person. Die KI hat gesagt und so weiter. Das ist ganz schrecklich, als der Bill Gates das erste Mal gesagt hat, er ist so beeindruckt, das ist ja wie ein Mensch und so, habe ich gedacht, er denkt, das sei was ganz Besonderes oder Tolles, dass er mit einem Computer redet und dann denkt es wie ein Mensch. Aber wir sind doch sowieso so, Punkt, Punkt, Komma, Strich und wir sehen ein Gesicht. Wir vermenschlichen alles. Die frühen Religionen entstehen über, es muss einen Donnergott geben, weil wenn ich Krach mache, macht es Krach. Wenn ich also Krach höre, gibt es irgendein S, das den Krach macht. Wir haben sogar in Sprachen, wo es keine Religion in jedem Satz gibt, solche Sachen wie S regnet. Also es reicht uns nicht, dass da Regen ist, sondern es muss ein S geben, was regnet. Und das heißt, wir neigen sowieso dazu, alles mit Seele zu versehen. Und das Problem ist, dass wenn wir etwas mit Seele versehen, von dem wir noch lange nicht wissen, ob es sowas Vergleichbares hat, dass wir dann sozusagen selber ein bisschen was abgeben von dem, was unsere Seele wäre, wenn es sowas gibt. Und mein Problem ist nicht, ob die KI gut oder schlecht ist, sondern ob wir, wenn sie gut ist, also die Aufgaben gut erlöst, uns zu sehr darauf verlassen und die Aufgaben nicht mehr ändern. Und wenn sie schlecht ist, ob uns das genügt. Denn das Problem ist ja, leider werden viele Sachen, die mit Sprache zu tun haben, ja nicht einfach nur gemacht, sondern auch gekauft und verkauft, bis hin zu Werbung und all diesen Dingen. Und ein Markt ist leider oft so, es ist billig genug und gerade gut genug. Und das senkt dann aber den Standard insgesamt, weil wenn viel mehr Sprache von Maschinen gemacht wird, bei denen die Hersteller sagen, das reicht gerade so, ihr wisst schon, wie es gemeint ist, dann verlieren die anderen sozusagen die Motivation, weil es ja billiger ist, das dann die Maschine machen zu lassen, besser zu sprechen, besser zu schreiben, besser zu lesen.
Sie sind Feuilleton-Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber Sie schreiben auch selbst Bücher, sind Autor. Rund 50 Stück sollen es schon sein. Romane, Sachbücher, aber es gibt auch Theaterstücke von Ihnen, Hörspiele, das ist sehr viel. Und auch Ihr letzter erschienener Roman Skirmionen ist knapp 1000 Seiten dick. Wie schaffen Sie das alles? Wo sitzt der Motor für diese enorme Produktivität?
Also bei mir ist es so, insofern ist es nicht verallgemeinerbar. Ich habe irgendwann gemerkt, dass eine Künstlerin oder ein Künstler sehr oft dasselbe oder das Gleiche macht, dass das aber nicht stört. Also dass man sagt, das nennt man dann Handschrift. Man sagt, die Filme von Claire Denis sind alle irgendwie ähnlich. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und irgendwann, als ich mehr als 3 Sachen selber gemacht hatte, habe ich, glaube ich, gemerkt, woran das liegt. Man ist nämlich nicht zufrieden. Also der Walter Benjamin war es, glaube ich, der gesagt hat, das Werk ist die Totenmaske der Konzeption. Das heißt, aus dem sehr Intelligenten ins Normale übersetzt, ich mache etwas und es ist nie so toll, wie es mir vorgeschwebt ist, wie ich gedacht habe, wie es sein wird, was es auslösen wird. Es fehlt was, es ist was zu viel, es ist schief, es ist krumm. Und irgendwann habe ich gedacht, die Selbstkritik der Kunst, wir reden über die Kritik der Kunst, Literaturkritik, aber die Selbstkritik der Kunst ist die nächste Kunst. Das heißt, das, was mir gefehlt hat an dem Ergebnis von meinem letzten Ding, versuche ich jetzt anders zu fangen. Und dann mache ich ein anderes Buch. Und das ist notgedrungen ähnlich, weil es wieder dieses Problem behandelt, das mir beim ersten Mal nicht einleuchtend gelöst ist. Und damit verändert sich das Problem und so weiter. Also das heißt, die Vielzahl der Sachen, auch die Vielzahl der Formate, die ich ausprobiere, sind immer wieder Versuche. Vielleicht ist es falsch, das als Roman zu machen. Vielleicht macht man das besser als Hörspiel, weil die Schauspielerin und der Schauspieler das Ding auch nochmal verändern. Also ich gehe sehr gerne zu Proben. Ich arbeite sehr gerne mit André Bücker, der ist in Augsburg. Und das ist jemand, wo in den Proben dann Sachen entstehen oder wo mir die Schauspielerin oder Schauspieler eine Mail schreibt, diese Stelle ist zu lang oder das funktioniert nicht. Und das führt oft dazu, dass was Besseres passiert, als was ich hätte schreiben können, wenn ich nur einen monologischen Erzähltext schreibe. Manchmal ist es aber auch umgekehrt, dass man sagt, jetzt stören andere Stimmen, weil ich so auf den Kern von etwas will, was ich glaube, was nur meins ist. Dann muss ich in die Kammer, dann muss ich die Tür zumachen, dann muss ich den online verlassen und den Text schreiben.
Und ist das journalistische Arbeiten, also das Artikelschreiben, ist das dann auch nur eine andere literarische Form für Sie? Oder würden Sie sagen, dass man als Redakteur und als Autor, so Buchautor, Hörspielautor, Theaterautor, doch anders denkt und schreibt? Ein Redakteur muss kurze Texte schreiben, muss oft schnell reagieren, sich streng ans Wirkliche halten. Der Autor arbeitet langfristiger, kann entwerfen, fabulieren. Funktioniert da Ihr Redakteursgehirn anders als Ihr Autorengehirn?
Ich glaube ja, aber ich glaube, der Unterschied ist noch ein anderer. Also natürlich gibt es diese Zeittaktungsunterschiede, aber es gibt ja auch Theatertexte, wo zum Beispiel jemand eine Collage macht und dann sagt, von dir brauchen wir 3 Minuten. Das heißt, das kann auch sehr schnell passieren, vor der Premiere noch mal was umschreiben und so. Ich glaube, der wirkliche Unterschied ist das Begründen und das Erklären. Also im Journalismus, speziell im feuilletonistischen Journalismus, erwartet man schon, dass sozusagen die Urteile, die Meinungen und so weiter in irgendeiner Form eine Begründung mitliefern. Also dass man halt nicht wie die Amazon-Kritik, die auch ihren Wert hat, sagt, das hat mir überhaupt nicht gefallen, sondern auch sagt, warum und wie geht das anderen. Und das Argument hat für mich ein Problem, nämlich wenn man gelernt hat, sehr pointiert und eben auf dem dann doch kleinen Raum, den Zeitung hat, etwas zu begründen, dann klingt das immer so, selbst wenn man selber nur denkt, wahrscheinlich habe ich zu 80% recht, aber weil es so klare Sätze dann sein müssen, klingt es, als ob man denkt, man hat zu 100% recht. Und beim Erzählen geht es mir auch um Argumente, im Sinne von, da habe ich auch Mitteilungen über die Welt, aber die Möglichkeit, allein schon 3 Figuren zu haben, die eine Sache ein bisschen verschieden sehen. Also wenn ich einen Text schreibe, sagen wir mal, über einen Film und es ist ein sozialistischer Film und ich möchte irgendwie ein Argument, was ist Sozialismus? Dann wird das so lehrerhaft, dann wird das so manifesthaft, dann wird das so flugblatthaft, dann wird das so rechthaberisch als journalistischer Text. Aber ich kann ja sagen, ich habe 3 Sozialistinnen und die sehen das ein bisschen anders. Und dann erleben die was, dann macht man eine Situation und so. Also das Erzählen, das Fabulieren erlaubt mir weniger rechthaberisch zu sein. Und das ist ganz wichtig, weil ein großer Mensch, ich sag nicht, wer es war, hat mir mal gesagt, dass Kritik schreiben und diese Art von Urteilen, das verdirbt einen. Und ich weiß, was er meint. Das ist diese Rechthaberei.
Rechthaberei kann auch gut durchbrochen werden durch Spiel und Witz. Sie wurden jetzt mit dem Alfred-Kerr-Preis ausgezeichnet. Die Jury lobt auch, dass sich Ihre Texte, Zitat, durch Ihre gewitzte, durchkomponierte und wohltuend eigensinnige Sprachgestaltung auszeichnen. Das finde ich auch. Ihre Texte sind eine große intellektuelle Freude. In Ihrer Dankesrede nannten Sie Literaturkritik einen Spielberuf. Ja, beim Spielen ist der Witz meistens nicht so weit. Was bedeuten Spiel und Witz für Ihre eigenen Texte? Welche Energie steckt da drin?
Also ich möchte gerne Momente der Verblüffung und des Überraschtseins irgendwie nachbilden. Also ich sitze in einem Film und da trifft ein Außerirdischer einen Menschen und dann trillern die irgendwie miteinander und müssen erstmal Kommunikation finden und plötzlich sind das diese 5 Töne, aus einem sehr alten Film, Close Encounters of the Third Kind von Steven Spielberg. Und das ist aber ein Film von heute. Und ich denke, das hat mich überrascht, das hat mich erinnert, das hat mich total gefreut. Und ich glaube, dass Kritiken von Kunst, die solche Momente enthält, auch solche Momente enthalten muss. Und ich glaube, das geht fast nie, indem man die erzählt. Weil das ist, wie man einen Witz erklärt. Und das heißt, wenn man sagen will, der Film hat Witze, dann scheint es mir natürlich, das muss es gar nicht sein, dass es sinnvoll ist, zu versuchen, auch einen Witz in dem Text zu haben. Und da ist es so, am besten, wenn man 5 Witze hat in so einer kurzen Rezension, muss man 3 wieder rausstreichen, weil die stehen sich auf den Füßen und das ist dann auch so selbstdarstellerisch. Guck mal, was ich für Witze habe. Und darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass diese Atmosphäre, dieser Film ist witzig, auch in dem Text irgendwie geborgen ist. Und das ist manchmal ziemlich schwierig und manchmal geht's schief.
Manchmal geht's aber auch nicht schief und manchmal ist es vielleicht auch nicht schwierig. Okay. Und ich freue mich da. Ich freue mich, dass Sie den Preis bekommen haben. Freue mich wirklich sehr und freue mich auch, dass Sie in der Sendung zu Gast waren.
Vielen Dank.
Ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur.